Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finance vor Ort. Mein Name ist Kaspar Schlenk und ich spreche heute mit dem Personio-Gründer Hanno Renner. Sein Startup aus München hat eine Personalsoftware entwickelt, mit der sich zum Beispiel die Gehälter für die Mitarbeiter organisieren lassen. Personio gehört zu den großen deutschen Hoffnungsträgern. Mehr als 100 Millionen haben die Geldgeber bereits investiert und die prominenten Investoren Index und Excel sind beide an dem Unternehmen beteiligt. Das kommt relativ selten vor. Über den Erfolgsdruck, die Frage, welche Bedeutung eine Unternehmensbewertung eigentlich hat und wie er ein Milliardenunternehmen aufbauen will, darüber haben wir mit Hanno im Podcast gesprochen. Nun gibt es erstmal einen kurzen Hinweis von unserem Sponsor.
Heute möchten wir euch noch einmal unseren Partner Banking Circle vorstellen. Für die, die das Unternehmen noch nicht kennen, Banking Circle ist eine neue, voll lizenzierte Bank, frei von Altsystemen. Dabei stellt Banking Circle Zahlungsdienstleistern oder Banken eine Infrastruktur bereit, die Unternehmen Zugang zu Echtzeitzahlungen ermöglicht, also länderübergreifend Finanztransaktionen schnell und kostengünstig zu tätigen. Relevant ist das vor allem für Startups oder KMUs, also kleine und mittelständische Unternehmen, die konkurrenzfähig sein wollen, ohne erheblich in die eigene Infrastruktur zu investieren. Banking Circle übernimmt dabei die Infrastrukturen von Konten über mehreren Währungen bis hin zum schnellen Zugang zu Krediten. Insgesamt hat Banking Circle hier also eine super Lösung, um gerade auch kleinen Unternehmen Marktchancen zu eröffnen in der digitalen Wirtschaft. Für wen das spannend ist, der schaut sich doch gerne mal das Angebot auf bankingcircle.com an. Und nun viel Spaß bei der heutigen Folge Finance Forward.
Hi Hanno, hallo nach München.
Hallo Kasper, freut mich hier zu sein.
Hanno, mit Personio entwickelt ihr eine Personalsoftware oder habt die entwickelt? Damit kann man zum Beispiel seinen Urlaub managen oder die ganze Gehaltsabrechnung organisieren. Da geht's ja direkt immer um sehr sensible Daten. Jeder kennt ja irgendwie die Geschichten, dass mal so eine Liste mit Gehältern irgendwie dann doch im Unternehmen kursiert oder aus Versehen rausgekommen ist und dann irgendwie die ganze Stimmung automatisch in manchen Unternehmen dann so ein bisschen schlechter wird, weil das plötzlich öffentlich wird. Das heißt sozusagen Unternehmen, für die sind diese Daten unglaublich wertvoll, sehr sensibel. Wie seid ihr gerade am Anfang damit umgegangen, dass Unternehmen euch als jungem Anbieter genau diese sensiblen Daten anvertraut haben und sicher gehen wollten, dass es nicht irgendwie hinausgelangt?
Ja, nee, ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt und glaube ich ein Herzstück unseres Angebots ist die sichere Verwahrung, datenschutzkonform, aber auch einfach IT-sichere Verwahrung unserer der ganzen Mitarbeiter und Unternehmens Daten, Personaldaten. Ja, wie du vorher schon gesagt hast, oftmals passieren eben Dinge mit Excel-Listen, die dann doch irgendwie im Unternehmen durch rumfliegen oder sonst irgendwelche Listen. Genau das wollen wir eben verhindern, indem wir ein zentral organisiertes Tool haben, wo alle Daten sicher gespeichert sind, aber dann auch eben entsprechend die Leute nur Zugriff haben, die auf die entsprechenden Teile von den Daten Zugriff haben sollen und eben nur sehr wenige, vielleicht die Geschäftsführung oder die Leute in der Personalabteilung, auf alles Zugriff haben.
Hattet ihr denn gerade am Anfang mal irgendwelche Daten-Fuck-Ups?
Oder? Wir hatten glücklicherweise bis heute keine Daten-Fuck-Ups. Ich hoffe, es war nicht nur Glück, sondern auch hing auch damit zusammen, dass wir einfach sehr viel Fokus darauf gelegt haben und sehr darauf aufgepasst haben. Das heißt, bis heute und hoffentlich auch für die Zukunft haben wir da keinerlei Probleme gehabt.
Ich persönlich von meinem alten Arbeitgeber kenne euch noch so vor allem darüber, dass man halt die Urlaubsanträge irgendwie darüber einreicht, dass man seine Adressen ändert, so Basisfunktionen. Ihr bietet ja mittlerweile sehr viel mehr Funktionen. Wohin entwickelt sich euer Produkt? Was ist da alles noch vorstellbar, was man eines Tages da alles mit organisieren kann als Unternehmen?
Also klar, aus der Mitarbeiterperspektive sind vor allem die Funktionen, die Daten ändern, den Lohnzettel einschauen, Urlaub beantragen, vielleicht Zeiten erfassen, wenn es nötig ist. Und solche Dinge, die für den Mitarbeiter sichtbar sind, für die Personalabteilung, das Unternehmen an sich, decken wir aber schon heute den gesamten Mitarbeiterlebenszyklus ab. Das heißt, wir fangen an bei der Rekrutierung mit einem kompletten Applicant Tracking System. Wir helfen auch, die Stellen zu bewerben, Kandidaten zu gewinnen, auszuwählen, dann einen Onboarding-Prozess, die neuen Mitarbeiter mit ins Unternehmen einzuführen, sicherzustellen, dass sie alle Tools und Zugänge haben, die sie brauchen, dann eben die ganze Mitarbeiterverwaltung, von der wir schon gesprochen haben, die ganzen Daten, die auch nötig sind, das von sehr offensichtlichen wie Lohnbuchhaltungsdaten bis hin zu Dingen wie die Schuhgröße, wenn man Arbeitsschuhe ausgeben muss als Unternehmen, aber auch natürlich alle Verträge zu verwalten, die digital zu unterschreiben, und dann aber hin auch bis zur Lohnbuchhaltung, wo wir mit sehr vielen Partnern und Integrationen arbeiten, und zur Mitarbeiterentwicklung, wo wir Feedback- und Performance-Module abbilden. Das ist so der Gesamtrahmen an Funktionen, die wir abbilden. Darüber hinweg ist natürlich das Reporting auch sehr wichtig, dass wir diese Daten, die in diesen ganzen Schritten erfasst und auch gespeichert werden, dann auch zur Verfügung stellen, dass die Unternehmen sich Reports ziehen können über die Mitarbeiterentwicklung, über wie entwickelt sich mein Funnel im Recruiting. Und zu guter Letzt arbeiten wir sehr viel mit Integrationen, weil wir glauben, als zentrales System für alle Personaldaten gibt es natürlich sehr viele andere Bereiche im Unternehmen, die auf diesen Daten basieren und die jetzt auch Zugriff zu diesen Daten brauchen. Und dementsprechend haben wir Integrationen zu Systemen wie Datev, aber auch anderen Systemen wie Slack oder anderen HR-Tools, mit denen wir kooperieren und damit auch einen Marktplatz an Tools unseren Kunden anbieten. Mhm.
Unsere Hörerinnen und Hörer interessieren natürlich vor allem auch diese Fintech-Komponente, die bei euch mit reinspielt, dass ihr bei der Gehaltsabrechnung eine wesentliche Rolle spielt. Eines eurer Produkte heißt ja Payroll. Wie genau funktioniert das und was könnt ihr euch perspektivisch da auch noch vorstellen, wo das sich hinentwickeln könnte?
Genau, also ich glaube, Payroll ist natürlich ein sehr großer Kern und auch ein sehr großer Teil, wo die Personalabteilung, die Finanzabteilung sehr eng zusammenarbeitet, um diesen kritischen Prozess jeden Monat abzubilden. Das heißt, da geht es zum einen darum, natürlich die Stammdaten zu erfassen, Änderungen zu erfassen, immer up-to-date zu halten und dann auch gesammelt am Ende des Monats entweder intern in die Lohnbuchhaltung oder zu einem Steuerberater in die Lohnbuchhaltung zu übergeben. Und genau diesen Prozess vereinfachen wir eben, dass wir die ganzen Daten konsistent halten, alle Änderungen flaggen, dass ich das auch auf einen Blick sehen kann, was hat sich geändert, dass man überprüfen kann, sind alle Gehälter up to date und das weitergeben kann. Da nutzen wir eine volle Integration zum Beispiel zu Datev, mit dem wir, wo die Daten direkt in deren Rechenzentrum fließen und hinterher auch die Lohnzettel wieder zurück ins System und damit auch digitale Mitarbeiter zur Verfügung gestellt werden können. Was aber auch sehr wichtig ist im Hinblick auf die Zusammenarbeit mit Finanzabteilung, ist natürlich die ganzen Kostenplanungen und den Überblick über die ganzen Personalkosten zu bekommen. Nichts zuletzt bei Unternehmen wie uns und vielen anderen Unternehmen, die Personalkosten den größten Ausgaben von vielen Unternehmen entsprechen und dementsprechend die Planung und den Überblick der Gehälter und die Entwicklung davon mit einer der größten budgetrelevanten Themen auch sind. Und auch da arbeitet natürlich die Finanzabteilung sehr eng und viel mit Personio und mit den Daten aus Personio zusammen.
Hm. Könntet ihr euch denn vorstellen, dass man beispielsweise das Konto sogar in Personio mit integriert und dass sozusagen die Gehälterzahlungen da mit ausgelöst werden, dass diese Komponente da mit reinspielt?
Es gibt da sicher auch Überlegungen, wie wir diesen Prozessablauf immer weiter übernehmen können und auch diese Bankdateien, die auch zurückgespielt werden von einem Steuerberater zum Beispiel, dann direkt aus Personio eine Überweisung auslösen. Solche Ideen haben wir in der Tat, um auch den Prozess noch weiter zu vereinfachen. Aber es gibt natürlich trotzdem auch weitere Tools im Bereich Accounting und Controlling, an die wir weiterhin andocken werden und wo wir jetzt nicht ein neues ERP nachbauen werden, sondern wo wir die Personalseite sind und dann natürlich die Schnittstellen zu diesen Tools auch weiterhin wichtig sein werden.
Was könnten das für konkrete Anwendungsfälle sein?
Also wie schon gesagt, dadurch, dass die ganzen Personalkosten so einen oft sehr großen Anteil an der Gesamtkostenbasis ausmachen, ist natürlich wichtig, sowohl die ganzen Personaldaten dann zu haben, aber auch die Gehälter zu haben, aber auch die ganzen Sachen wie die Personalnebenkosten, die wir auch zurückgespielt bekommen vom Steuerberater oder von so einer Datenschnittstelle und damit mit diesen Daten eben auch eine Planung und eine Weiterleitung in die Accounting-Systeme geben können, damit auch da geplant werden kann, wie viel Personalnebenkosten, Sozialabgaben zahlen wir denn als Unternehmen und wie entwickeln die sich mit der Zeit und habe ich die auch im Blick und gerade jetzt zur aktuellen Phase, viele Unternehmen waren dieses Jahr oder sind teilweise immer noch in Kurzarbeit, auch das war natürlich was, wo wir mit unserem Tool auch Finanzabteilung sehr dabei geholfen haben, dann die Cashflow-Planung entsprechend besser zu machen, indem sie wussten, wann welche Mitarbeiter in Kurzarbeit sind, was das für einen Einfluss hat auf auf die Gehaltszahlungen und wie dann damit eben auch sich die Accounts entsprechend verändern.
Wie schnell habt ihr euch quasi auf die Situation eingestellt und was für Änderungen waren dann nötig und habt ihr getätigt?
Also wir haben natürlich sehr schnell gemerkt, auch durch Fragen und Anfragen von unseren Kunden, aber auch weil wir selber, also uns selber als Unternehmen gemerkt haben, was sind Themen, die jetzt in der Corona-Phase im Q2 oder März, April nötig geworden sind, was Dinge waren, wie Unternehmen dies.
Aber ihr wart ja nicht in Kurzarbeit, oder?
Wir haben glücklicherweise einen großen Teil der Unternehmen nicht in Kurzarbeit gehen müssen und dementsprechend konnten wir aber trotzdem sehr viele Dinge lernen davon, von dem Switch ins Homeoffice, wie kann ich das planen, wie kann ich das managen, wann welche Mitarbeiter, die noch ins Unternehmen in das Büro kommen müssen, aber auch eben Dinge wie die Planung des weiteren Hirings. Wir haben ja auch manche Stellen, wir sind zwar langsamer gewachsen, auch im Headcount in der Zeit, haben trotzdem weiter Einstellungen genommen. Das heißt, Onboarding von Remote-Mitarbeitern, die Einstellung von neuen Mitarbeitern, die Verträge digital zu unterzeichnen, das haben wir entwickelt, beschleunigt. Das war schon immer ein Ziel, dass wir auch Online-Signaturen in Personen abbilden, aber das haben wir beschleunigt durch Corona und konnten dann das seit im Sommer auch unseren Kunden zur Verfügung stellen und natürlich auch selber Verträge und andere Dokumente digital zu unterzeichnen. Also viele solche Änderungen haben wir basierend auf den Anforderungen von Corona dann auch umgesetzt.
Wie gut funktioniert aus deiner Sicht digitales Recruiting zum einen, aber auch dann der ganze Einstellungsprozess, also die Vorstellungsgespräche? Es gibt jetzt ja immer mehr Karrieren oder Karriereanfänge, wo sich Leute noch nie getroffen haben und jetzt in Persona und jetzt quasi zusammenarbeiten. Wie gut funktioniert das aus deiner Sicht? Ihr wachst ja selber auch noch schnell.
Ja.
Neue Leute in dieser Zeit an Bord
kommen. Ja, das ist ein wichtiges Thema. Wir sind tatsächlich dieses Jahr trotz einer Verlangsamung in Q2 von 350 Leuten Anfang des Jahres zu über 600 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen jetzt gewachsen. Also haben einige Leute auch zugewonnen, viele davon natürlich auch nur über Videocalls kennengelernt und auch beim Onboarding teilweise die Personen nie persönlich getroffen. Ich glaube, das mit dem Recruiting klappt inzwischen sehr gut. Was auch da eben wichtig ist, ist, dass nicht nur dass die Gespräche digital ablaufen, sondern auch der Prozess entsprechend digital unterstützt ist, dass ich dann, weil ich eben nicht als Recruiter mal kurz danach nach dem Interview die Person fragen kann, wie war das jetzt, sollen wir den einstellen oder nicht, sollen wir da weitermachen, dass eben da ein Prozess gibt, wo digital das Feedback von den Interviewern abgeholt wird, das übersichtlich zusammengeführt ist und damit der Prozess auch digital gemanagt wird. Und das Gleiche gilt natürlich dann auch fürs Onboarding, wo es noch schwieriger ist, wo ich nicht einfach mal hinlaufen kann bei den neuen Kollegen oder Kolleginnen und schauen, hat die einen Laptop, ist alles verfügbar, sondern auch da eben ein digitaler Prozess vorhanden ist, wo man eben die Leute erinnert werden, die Person braucht noch diesen Zugang, die Person braucht noch den Laptop zugeschickt bekommen, weil sie im Homeoffice ist und so weiter. Und diese ganzen Prozesse bilden wir natürlich mit Personio ab und die haben uns selber dabei geholfen, auch diese mehrere hunderte Kollegen und Kolleginnen dieses Jahr hinzuzugewinnen und onzuboarden. Aber eben helfen wir unseren Kunden mit den ehrlichen Funktionen.
Du bist ja 30 Jahre alt, machst das jetzt auch schon ein paar Jahre und Personio gilt so als einer der Software-Hoffnungsträger in Deutschland. Es wird regelmäßig irgendwie von halben Unicorns geschrieben in diversen Artikeln. Wie gehst du mit diesem Erfolgsdruck eigentlich um?
Also ich sehe es nicht als Erfolgsdruck, ich sehe es als eine wahnsinnige Chance für uns und ich glaube, die Motivation für uns ist wirklich auch zu zeigen, dass wir aus Europa eine führende Softwarelösung bauen können, die eben damit einen globalen Führungsanspruch auch hat und das eben zu zeigen, dass solche Softwarelösungen nicht aus den USA oder aus dem Silicon Valley kommen können, sondern Unternehmen wie Salesforce oder Atlassian auch in Deutschland, auch in Europa gebaut werden können und auch für europäische Unternehmen und uns darauf zu fokussieren. Ich glaube, da sind wir bisher glücklicherweise in eine gute Position gekommen, sehen uns aber immer noch da am Anfang und haben einfach wahnsinnig viel Möglichkeit und deshalb spüre ich das weniger als Druck, als irgendwie eine wahnsinnig spannende Weg, der dann auch noch vor uns liegen wird über die nächsten Jahre.
Ich meine, aber es gibt ja auch mal ab und zu im Geschäft kleine Probleme und es läuft nicht immer so, wie alles geplant ist. Und wenn jetzt eigentlich alle schon davon ausgehen, dass ihr jetzt in ein, zwei Jahren irgendwie eine Milliardenbewertung bekommt, super weiter wächst, alles immer glatt läuft, da staut sich ja schon ein gewisser Druck einfach auf.
Ja, aber ich glaube, der Druck ist weniger. Also unsere Investoren sind bisher und auch jetzt nach dem Jahr, wo wir uns wieder unserzeitig verdoppeln werden, sehr, sehr zufrieden. Und da haben wir teilweise eher Erwartungen, glaube ich, übertroffen. Also entsprechend ist von der Seite kein großer Druck für uns selber. Ist natürlich, also ich selber bin ein sehr ambitionierter Mensch in allen Bereichen meines Lebens und das beträgt sich natürlich auf Personio und so führe ich natürlich auch die Firma. Und den Druck machen wir uns natürlich damit selber und wenn wir mal hinten dran stehen, bei irgendwelchen Zielen sind wir natürlich auch entsprechend darauf bedacht, diese auch zu erreichen. Und das dementsprechend mache ich mir da durchaus einen Druck. Ich habe aber weniger das Gefühl, dass es extern als ein intrinsischer Druck oder Motivation ist, die ich da verspüre. Mit der Unternehmensbewertung, wann wir dann eine Milliarde wert sind, ist mir da nicht so wichtig. Ich glaube, wie du gesagt hast, wir waren jetzt mit einer halben Milliarde bewertet. Wir haben uns jetzt verdoppelt. Sind wir jetzt schon eine Milliarde wert auf dem rechnerisch oder nicht? Oder werden wir das irgendwann werden? Das kommt dann auf dem Weg dahin bestimmt. Aber die Unternehmensbewertung ist für mich weniger das Ziel als wirklich den Erfolg, den wir mit unseren Kunden haben können für den Markt mit unserem Produkt.
Ja, ich verstehe das schon, das sagen immer alle, ja, wir gucken da nicht drauf, ist nicht so wichtig. Aber bei den ganzen Gesprächen in der Szene mit den Investoren geht es dann in den persönlichen Gesprächen doch erstaunlich oft auch um diese Themen. Wie viel ist jetzt dein Anteil wert? Wie viel ist dein Anteil wert? Wie viel ist die Firma insgesamt wert? Wie hat sich das entwickelt?
Ja, ich glaube, was uns hilft generell ist, dass wir mit in München ein bisschen weg von der Berliner Szene sind, wo, glaube ich, noch viel mehr in Meetups und so weiter dann, ja, wie schnell, wie viele Mitarbeiter seid ihr jetzt, wie viel seid ihr bewertet und halt sehr viel darüber gesprochen wird. Ich glaube, es gibt grandiose Startups und Tech-Unternehmen in Berlin, aber es gibt eben auch diese Meetups und diese Szenen, wo teilweise solche Vanity-Metrics, die ja eigentlich, also Mitarbeiterzahl oder Unternehmensbewertung ist jetzt erstmal kein Erfolg, das ist eine Papierbewertung. Was Erfolg ist, ist viele Kunden zu haben, glückliche Kunden zu haben, denen mit dem Produkt weiterzuhelfen und die Umsätze, die daraus generieren, zahlen natürlich oder belegen das dann auch. Aber die Unternehmensbewertung kann auch sehr gehypt sein in manchen Fällen und kann sich auch nie materialisieren. Es sieht auch viele Fälle wie WeWork, wo ein Unternehmen 60 Milliarden bewertet ist und dann merkt man ja eigentlich, was dann doch der Community-Adjusted EBITDA, der da irgendwie alle verwirrt hat. Und im Endeffekt ist da doch nicht so viel dahinter. Dementsprechend ja, sind wir, glaube ich, hier einfach sehr zufrieden, dass wir sehr viele treue Kunden haben, die uns viele jetzt schon seit 5 Jahren begleiten und sehr schnell wachsen und viele Kunden einfach auch unsere Zusammenarbeit mit unserem Support und so weiter sehr schätzen, mit unserem Produkt sehr schätzen. Und darauf sind wir stolz und das freut uns. Und eine Unternehmensbewertung ist dann eine Ableitung davon. Und auch der Erfolg der Investoren ist dann eine Ableitung von dem anderen Erfolg.
Dann lass uns kurz über die Hard Facts bei euch sprechen. Letztes Jahr 2-stelliger Millionenbetrag Umsatz stand im Handelsblatt, glaube ich. Du hast jetzt gesagt, nochmal verdoppelt. Knackt ihr dann schon die 100 Millionen Umsatz oder ist noch darunter? Kannst du ein bisschen in der Größenordnung sagen, dass man ein Gefühl dafür hat?
Genau, also wir teilen keine genauen Umsätze jetzt öffentlich, aber wir sind immer noch in den guten 2-stelligen Millionenbereichen, werden das auch am Ende dieses Jahres noch sein, aber glauben, dass wir nicht mehr viele Jahre brauchen, um über 100 Millionen zu kommen.
Kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner Yext und dem Produkt Yext Answers, eine Lösung für die Optimierung der Suche auf Unternehmenswebseiten. Es geht darum, spezifische Informationen wie zum Beispiel die Öffnungszeiten eurer Bank, passende Jobangebote eures Unternehmens oder die richtigen Kontakte aus eurem Team dem potenziellen Kunden möglichst schnell und nutzerfreundlich sichtbar zu machen. Die NLP-basierte Site Search von Yext Answers macht genau das möglich. Das Suchprodukt versteht natürliche Sprache und ist damit in der Lage, komplexe Fragen zu beantworten. Finanzunternehmen wie BBVA, Farmers Insurance oder auch die First Citizens Bank sind auch schon dabei. Testet das Ganze doch gerne einmal aus. Für euch gibt es die kostenlose Testversion auf yext.de/ff. Ich buchstabiere euch das einmal. yext.de/ff. Viel Spaß dabei und nun geht's weiter bei Finance Forward.
Aber ihr habt euch sozusagen von 2019 auf 2020 auch nochmal verdoppelt,
ja, sagst du? Ja, ich glaube tatsächlich, dass es auch nächstes Jahr nochmal möglich ist.
Okay. Ihr habt Anfang des Jahres 75 Millionen Dollar von Excel oder unter anderem von Excel eingesammelt. Das Besondere ist irgendwie, dass das Index auch schon bei euch beteiligt ist und damit zwei eigentlich der führenden europäischen Venture Capitalists auf euch setzen. Normalerweise sagt man immer, dass die so in Europa sich zwei unterschiedliche Wetten in den Segmenten aussuchen. Wie ist euch das gelungen, diese beiden eigentlich konkurrierenden Investoren da zusammen an Bord zu bekommen?
Ja, ich glaube, es gibt einige Beispiele, wo natürlich dann, wenn sich irgendwie aus Investorensicht ein klarer Leader für einen Bereich aussucht, wo dann auch beide Index und Excel zusammen investieren. Ich glaube, bei Deliveroo ist das auch der Fall und bei ein, zwei anderen. Im Endeffekt waren wir über die letzten Jahre auch schon bei der Runde, die Index damals gemacht hat, 2018, immer in der glücklichen Situation, dass wir eigentlich erstens noch kein Geld gebraucht haben. Wir hatten auch Anfang des Jahres noch genug Geld, um noch mindestens ein Jahr weiter einfach unser Ding zu machen. Und dann wurden dann da auch angesprochen von Excel und einigen anderen. Das gleiche war auch bei Index damals der Fall. Und das positioniert einen natürlich schon mal eine Situation, wo man nicht Geld ansammeln muss. Und dann kann man sich natürlich auch mit da wirklich schauen, dann nur Geld einsammeln, wenn man auch wirklich einen passenden Partner findet. Und die eine Sache ist natürlich eine gute Brand und was auch dahinter steht, die von dem Support, den man von Unternehmen wie oder Investoren wie Index, Excel, aber auch Lightspeed bekommt. Gleichzeitig geht es mir aber viel mehr auch darum, um die Leute, die wir damit an Bord holen konnten. Bei Excel jetzt Harry und Andre, die ich schon über mehrere Jahre kennengelernt habe, immer sehr geschätzt habe und fürs Inhaltliche schätze, aber auch persönlich für sehr, sehr integre Menschen halte, die ich einfach...
Wie kommt dann so ein Kontakt überhaupt zustande? Die haben euch angesprochen, hast du erzählt?
Genau, die hatten sich aber auch gemeldet hatten. Die hätten auch vielleicht schon früher mal... waren sie schon mal interessiert und damals hat es dann nicht gepasst, die USB, da waren wir auch schon durch mit der Runde, als wir das erste Mal auch mit nochmal tiefer mit Harry in Gespräch kamen, hatten uns aber davor auch schon mal ausgetauscht, an gewissen Events mal getroffen und dann war eben die Anfrage, ob wir dann offen wären, jetzt schon mal uns nochmal zu unterhalten über eine potenzielle gemeinsame Runde, oder die jetzt auch schon ein bisschen früher kommen würde, als wir eigentlich geplant hatten und dann haben wir uns da eben ohne Druck gemeinsam zu unterhalten, gemerkt, dass und das fand ich bei Excel zum Beispiel sehr beeindruckend. Die hatten sich extrem tief mit dem Markt auseinandergesetzt, extrem tief verstanden, was eigentlich die Herausforderungen sind aber auch was, warum gewisse Dinge eben, was zum Beispiel die Nutzung unseres Tools angeht, sehr, sehr positive Indikatoren sind. Und da waren wir auch sehr beeindruckt von der Breite des Wissens, aber auch dem Engagement, wo die damals dann so mit einem Team von 5 Leuten in Münden gekommen sind. Damals ging es ja noch vor Corona, um uns hier gemeinsam aber auszutauschen über die Zukunft von Sonio und die Möglichkeiten, die wir haben. Und damals.
Dass die Investoren quasi helfen können, das sagen sie ja irgendwie alle mit ihrem Netzwerk und so weiter. Wie konkret unterstützen dich Investoren wie Excel und Index?
So eine Sache, die, glaube ich, Top-Investoren ausmacht, erstmal ist, dass sie wirklich vom Mindset her sagen, wir wollen unterstützen, aber nie im Weg stehen. Wir wollen also auch alle unsere Investoren, die wir an Bord haben, sagen immer, wenn es irgendwas, wenn wir das beste Reporting geht, was uns mehr Arbeit macht, als wir sonst für interne Sachen hätten, dann sollen wir es nicht reinschreiben. Sie wollen nicht, dass wir Arbeit haben mit ihnen, sondern die wollen uns unterstützen und die wollen auch schon gar nicht irgendwelche Entscheidungen treiben oder uns irgendwie in irgendwelche Richtungen drängen, sondern die verstehen, dass sie hoffentlich ein gutes Team gefunden haben, die im spannenden Markt aktiv sind und die wollen uns dabei unterstützen und vertrauen uns auch, dass wir die richtigen Entscheidungen treffen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt schon mal, was ich teilweise von anderen Unternehmen, Freunden, Bekannten mitkriege, wo Investoren wirklich sich involvieren wollen, Sachen vorschreiben wollen und so weiter. Und ich glaube, das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt, was, glaube ich, sehr gute Investoren auszeichnet, dass sie darauf vertrauen, dass sie es schaffen, die richtigen Unternehmen und auch die richtigen Teams zu finden, die dann auch nicht Handholding brauchen. Darüber hinaus muss ich aber sagen, haben wir natürlich sehr viel Unterstützung auch beim Recruiting bekommen. Wir haben dieses Jahr unser ganzes C-Level auf nochmal erweitert. Also wir haben bestehende Leute wie Jonas als CEO oder Roman Mönchgründer als CPO weiterhin darin, aber auch viele neue wie Birgit von Zalando als CFO oder Geraldine von Dropbox als Chief Revenue Officer zu bekommen. Und da haben natürlich die Investoren sehr viel geholfen, zum einen mit ihrem Netzwerk, zum anderen dann auch uns zu helfen, was ist ein kompetitives Paket, was so jemand bekommen sollte, aber auch dann eben beim finalen Closing und Überzeugen von den Leuten dann auch nochmal separat in ein Telefonat mit denen zu gehen, um denen eine Außenperspektive auf das Unternehmen zu geben und auf die Möglichkeiten. Und so gibt es viele Dinge, wo sie natürlich helfen. Gleichzeitig aber auch mit...
Lass uns über das Management gleich nochmal kurz eingehen. Was du jetzt beschrieben hast, über das Verhältnis mit den Investoren, beschreibt natürlich vor allem die guten Zeiten. Wie gehst du sicher, dass die Leute, die du da an Bord geholt hast, mit denen du über Jahre jetzt zusammenarbeiten wirst, gerade in den kritischen Situationen, wenn es vielleicht bei euch mal einen Dip gibt, wenn es Probleme gibt, dass die dann quasi nicht ihr anderes Gesicht zeigen?
Ja, also was ich da sehr wichtig finde, und das kann ich jedem nur empfehlen, natürlich funktioniert es auch nur, wenn man ein bisschen in einer guten Situation beim Fundraising ist, aber wirklich auch eine sehr intensive Due Diligence selber zu machen auf die Investoren. Also wir haben für jeden Investor, den wir reingeholt haben, mindestens 5 Referenz-Calls mit Gründern und Unternehmen gemacht, die mit denen die zusammengearbeitet haben und manche Investoren sagen dann, ja, hier sind die 2, 3, mit denen kannst du sprechen. Das sind natürlich dann die Best Buddies, wo es immer gut lief. Aber viele gute Investoren, auch der Mikiel von Northzone, der bei der Series A war, hat mir damals eine Liste gegeben mit allen Unternehmen, mit denen er je zusammengearbeitet hat, und hat gesagt, such dir die aus, mit denen du sprechen willst, weil er wusste, keiner wird schlecht über ihn sprechen. Und dann habe ich mir natürlich bewusst auch...
Traut sich keiner.
Ja, dann habe ich, das hat Mikiel eben gemacht, und habe ich mir bewusst auch welche rausgesucht, die eben deutlich mehr Schwierigkeiten hatten, und hat dann gefragt und so auch bei Excel und Index mit Unternehmen gesprochen, wo es eben nicht so gut lief, und dann gefragt, wie es da war. Und ich habe jetzt will jetzt keine Namen nennen von konkreten Unternehmen, aber eine Story vielleicht, die ich glaube ich erzählen kann, um dass man das Unternehmen rausfinden kann. Da ging es um eine Company, die schon an der Börse war und wo dann eben auch mal Earning Calls richtig schlecht liefen und wo der Gründer gesagt hat, naja, dann der entsprechende Boardmember, der jetzt auch bei uns im Board ist, war dann der Erste, der danach angerufen hat und einfach gefragt hat, wie geht's dir denn jetzt damit und wie läuft es denn bei dir? Und das ist ja echt schwierig gerade. Und nicht eben sich nur melden, wenn alles gut läuft, und wenn es schlecht läuft, irgendwie dann entweder nicht mehr da sein oder dann keinen Support geben. Und da haben wir zu all den Leuten, die wir jetzt an Bord haben, sehr positive Referenzen bekommen. Und da darf man sich, glaube ich, auch nicht nur von der Marke, von dem Investor blenden lassen, sondern muss wirklich auf die Individuen schauen, die dann potenziell auch mit denen man zusammenarbeiten wird. Und es gibt ja viele, die sagen, so ein Investment ist wie eine Ehe, kann sich auch nicht so wirklich scheiden, bis die Company mal an die Börse geht. Ist man halt erst zusammen im Cap Table und wird zusammenarbeiten, ob man will oder nicht. Und dementsprechend ist das eine wichtige
Frage. Das ist also auch euer Ziel, irgendwann an die Börse zu gehen.
Mir ist immer ganz wichtig, auch intern in der Firma ganz klar zu machen, dass es nicht für mich kein Ziel ist, weil dann würden wir darauf hinarbeiten und dann haben wir das Gefühl, jetzt haben wir das erreicht und dann ist fertig, sondern das ist sicher ein wichtiger Milestone. Wir wollen ein langfristig unabhängiges Unternehmen sein, und da ist ein Börsengang irgendwann ein wichtiger Schritt, um einfach auch potenzielle Investoren die Möglichkeit zu geben, dann auch die Anteile zu verkaufen. Ich glaube auch, dass viele unserer Investoren sehr lange in der Public Company Zeit auch dabei bleiben können und auch hoffentlich werden. Nichtsdestotrotz ist es ein wichtiger Schritt irgendwann auf dem Lifecycle für uns als Unternehmen. Aber genau, nicht das eigentliche Ziel, sondern das geht dann noch deutlich darüber hinaus.
Du hast gerade schon angesprochen, dass ihr in den letzten Monaten ein sehr erfahrenes Management mit an Bord geholt habt, unter anderem von Dropbox, TransferWise, Zalando. Wie hast du als CEO gemerkt, okay, ich brauche jetzt hier Leute im Team, die vielleicht längere Berufserfahrung als ich haben, die schon länger dabei sind?
Also wir hatten das Glück, dass wir jetzt, also die Leute, die wir weiterhin auch dabei haben, sind auch weiterhin Teil, also wir mussten, wir hatten jetzt keine Bereiche, wo wir gesagt haben, ja, unser aktueller CFO schafft es nicht mehr und wir müssen die Person jetzt ersetzen, sondern wir hatten da eher eine Situation, wo wir eben die Rolle noch nie besetzt hatten und dann gesagt haben, wir brauchen das jetzt, weil wir jetzt langsam in den Bereich kommen, wo auch dieser Bereich wichtiger wird und wo eben Erfahrene brauchen und dann natürlich, wie gerade darüber gesprochen, irgendwann ein IPO machen wollen, ist für einen eine sehr wichtige Funktion und die kann man dann nicht erst irgendwie 3 Monate vorher aufbauen, Und dementsprechend war natürlich mit Birgit, die bei Goldman Sachs schon wahnsinnig viele IPOs gesehen hat, aber auch für Zalando dediziert geholt wurde, um deren IPO zu machen und danach Finance zu leiten dort, eine sehr erfahrene Person, die aber jetzt auch für mich einfach so ein sehr unabhängiger Sparungspartner für Strategie in der Firma ist. Und das Ähnliche auch im Revenue-Bereich, wo wir einfach gesagt haben, wir hatten Sales und Marketing separat an mich reporten und International Sales auch noch. Und das waren natürlich sehr viele Reports, die ich da hatte, wo wir gesagt haben, damit ich mich auch besser fokussieren kann auf meine Rolle und meine Themen, macht Sinn, die zusammenzufassen und da dann natürlich jemand Erfahrenes zu holen, der eben auch schon mal so eine Wachstumstrajektorie gesehen und mitgemacht hat. Und ich glaube, das gibt auch nochmal sehr viel Confidence für die ganze Firma, aber auch für mich, dass es jetzt nicht ein Unternehmen mit 10 Milliarden plus Market Cap und großen Umsätzen nicht irgendwie ein Traum ist in Zukunft, sondern wirklich Leute an Bord haben, die sowas schon mal durchlaufen haben und genau das gemacht haben. Und der letzte Punkt im Bereich People, das ist natürlich für uns eine wahnsinnig wichtige Funktion. Da haben wir auch fast 2 Jahre gesucht. Da hatten wir die Martina, die jetzt unsere Director Talent Acquisition ist, die lange den gesamten HR-Bereich geleitet hat, eigentlich sich aber auf Talent Acquisition fokussieren wollte, die das interimsmäßig dann noch alles mitgemacht hat, aber wo wir jetzt nach 2 Jahren intensiver Suche mit Ross auch die perfekte Person für die Rolle gefunden haben. Und deshalb sind wir sehr froh, da niemand das Gesetz ersetzen zu müssen, sondern weiterhin Leute, alte Hasen wie Jonas und Roman dabei zu haben oder auch Sebastian.
Aber zum Beispiel bei eurem ehemaligen CMO und Mitgründer war es doch so, dass er auch das Unternehmen mal verlassen hat.
Genau, der Iggy hat das Unternehmen aber schon 2017 verlassen. Das war eher aus privaten Gründen, weil er mit seiner Freundin nach Wien gezogen oder seine Freundin nach Wien gezogen ist und er da umziehen wollte und er auch einfach die Rolle nicht mehr, also sich nicht so wohl gefühlt hat in dieser Rolle, wo er auf einmal damals 5 oder 7 Direct Reports hatte und das halt nicht mehr ihm so viel Spaß gemacht hatte. Mit ihr habe ich nach wie vor ein sehr enges Verhältnis, aber da war es auch weniger in Ersetzen, also eine gemeinsame Entscheidung und auch seine private, persönliche Entscheidung. Und da hatten wir dann ein VP Marketing danach eben eingestellt.
Du hast ja selber die Firma von ganz paar Leute bis jetzt zu diesen 600 begleitet. Da hat sich ja deine Tätigkeit wahrscheinlich auch sehr stark verändert. Wie hast du dich da persönlich weiterentwickelt? Gab es vielleicht auch mal einen Punkt, wo du gedacht hast, so eigentlich brauche ich hier an meiner Stelle auch jemanden mit mehr Erfahrung, der das schon mal durchgemacht hat?
Ja, also ich glaube definitiv, also erstmal natürlich ist man ganz lange, hat man nicht die CEO-Rolle, auch wenn das auf der Visitenkarte vielleicht steht und man sich das irgendwie als Titel aufschreibt. Aber ganz am Anfang, wenn man selber Kunden akquiriert, wenn man dann selber irgendwie die Buchhaltung macht und so weiter, dann hat man alle möglichen Rollen, aber nicht die CEO-Rolle. Dann irgendwann hat man gewisse Leitungen, gewisse Teams und ist gleichzeitig Head of Sales und Head of Finance und Head of HR und viele andere Rollen, bis man das dann aufbaut. Und erst so wahrscheinlich seit vielleicht einem Jahr, anderthalb, würde ich sagen, bin ich wirklich in der CEO-Rolle, wo ich auch diese übergreifende Verantwortung, die Guidance für die ganze Company, die Kommunikation, das Zusammenbringen, diese Sachen eben hauptberuflich mache sozusagen und nicht beiläufig ein bisschen Fundraising, aber eigentlich im Business sein. Und mir diese Veränderung sehr viel Spaß gemacht, aber natürlich gab es viele Punkte, wo man sich auch selber hinterfragt, bin ich die beste Person, um diese Rolle zu leisten, weil das muss jeder bei der Person, muss natürlich da auch diese mit dem Wachstum mitgehen können und das, da bin ich nicht ausgeschlossen. Und ich glaube, was mir...
Aber wie hinterfragst du das dann genau? Also wirst du auch von deinen Leuten um dich herum bewertet? Sprichst du mit den Investoren darüber? Weil dieses selber in Frage stellen ist ja am Ende mit das Schwierigste.
Genau, daran. Also initial, also man hat natürlich immer mal wieder einfach Zweifel und denkt, okay, das ist irgendwie, ich bin jetzt wieder in einer neuen Rolle, jetzt sind irgendwie 400 Leute und jetzt immer 600 Leute und so weiter. Wie muss ich da meine Rolle ändern? Ich glaube, es ist wichtig, immer sehr viel Self-Reflexion zu haben, aber natürlich auch, wie du gesagt hast, zum einen Feedback von den Leuten im Team. Schauen, erfülle ich deren Erwartungen und was geben die mir für Feedback? Auch gerade jetzt Leute, die neu ins Team gekommen sind und vielleicht das auch schon mal viel in so einem viel größeren Scale auch gesehen haben. Erfülle ich deren Erwartungen und gleichzeitig natürlich auch mit den Investoren die das von außen natürlich auch ein Stück weit zumindest beurteilen kann und vieles gesehen haben. Und die Kombination, da natürlich immer wieder positives Feedback zu bekommen, aber auch zu sehen, dass sich die Company irgendwie gut entwickelt, gibt mir dann die Confidence, dass ich zumindest aktuell die Rolle gut ausfülle und auch zuversichtlich bin, dass ich das weitermachen kann. Es auf jeden Fall auch weiter Spaß macht. Aber dafür muss ich mich natürlich auch immer wieder weiterentwickeln, immer wieder mit anderen Leuten sprechen, meine Rolle neu definieren. Ich habe die Anfang dieses Jahres noch einen Chief of Staff und dann später eine Executive Assistant geheiert, die jetzt auch mir natürlich geholfen haben, meine Rolle nochmal ganz anders zu positionieren, nochmal auf andere Dinge zu fokussieren. Wir haben uns wirklich jetzt als CEO-Office auch agieren, das heißt die CEO-Rolle eigentlich als Team ausfüllen. Und das sind natürlich alles wichtige Weiterentwicklungen, von denen sicher noch viele kommen werden in den nächsten Jahren.
Hast du da auch externe Beratung, also Coaches, die dir dabei bei dieser Weiterentwicklung helfen?
Ich arbeite mit einem Coach einmal im Monat zusammen, um einfach über aktuelle Themen zu sprechen. Das ist aber eher für mich jetzt die Dinge durchzuarbeiten, die gerade vielleicht akut auch irgendwie relevant sind. Gleichzeitig habe ich noch einen Mentor, der inzwischen auch bei uns investiert ist, der Lars Dargaard, der SuccessFactors damals aufgebaut und die Börse gebracht und dann SAP verkauft hat. Und der jetzt auch Boardpartner bei Andreessen Horowitz ist und dementsprechend wahnsinnig viel CEOs natürlich gesehen und begleitet hat. Und der dann eben in so einem Mentorship-Verhältnis mir auch sehr viel seine Erfahrungen teilen kann und ich natürlich auch so ein bisschen oder sehr viel davon lernen kann.
Siehst du denn so ein, zwei Dinge, wo du im Rückblick denkst, so die habe ich mit Ende 20 in dieser Aufbauphase irgendwie nicht gut gemacht, das würde ich jetzt mit der Erfahrung, die ich heute habe, anders angehen?
Also es gibt sehr viele verschiedene Learnings über die ganze Bandbreite. Eine Sache ist, dass wir viel zu spät dedizierte Recruiter geheiert haben. Wir waren ganz viele Zeit, wo wir im Headcount relativ schnell gewachsen sind, waren wir sehr oft, hätten wir Kunden unserzeitig viel schneller wachsen können und auch unser Produkt viel schneller voranbringen können, wenn wir schneller geschafft hätten, die richtigen Talente zu bekommen. Und da haben wir einfach, sind wir oft zu langsam gewachsen, weil wir nicht die Recruiting-Kapazitäten gehabt haben. Inzwischen haben wir, glaube ich, 26 Vollzeit-Recruiter und die werden weiter wachsen. Und ich bin inzwischen großer Verfechter von, man kann nicht zu viele Recruiter haben, weil im schlimmsten Fall hat man einfach nur zu viele gute Kandidaten, von denen man auswählen kann. Und es ist eben wahnsinnig.
Da muss man sich auch leisten können, ne? Ich meine, das war am Anfang bei euch sicherlich auch eine Kostenfrage,
oder? Natürlich 26 Recruiter ist viel, das ist klar, aber auch nach einer Series A, als wir 10 Millionen eingesammelt haben, da waren wir vielleicht 50 Leute und wir hatten halt zwei HR-Manager Recruiter, die das beides gleichzeitig gemacht haben und natürlich dann immer aber auch mit HR-Management davon verständlicherweise bestehende Themen intern in der Company abgelenkt waren und sich nicht auf Recruiting, auf Active Sourcing und so weiter fokussieren konnten. Und da einfach viel früher, das hätte uns überhaupt nicht geschadet, da ein, zwei, dann anstatt 50, 52 Leute zu sein, aber dann die richtigen zwei Vollzeit-Recruiter zu haben, die uns eben dann bei diesem Wachstum helfen können und die Leute einzustellen, damit wir dann auch, wie gesagt, wir hatten ein Jahr, wo wir einfach auch hinter dem Businessplan geblieben sind, weil wir einfach nicht genug Sales-Leute hatten, obwohl genug Demand im Markt da war, wir hatten nicht genug Leute, um mit den Kunden zu sprechen. Und das ist natürlich wahnsinnig schmerzhaft, dann irgendwie sich das selber zu einzuschränken. Genauso auch auf Produktseite, wo wir jetzt endlich es schaffen, irgendwie 20 neue Engineers pro Quartal dann auch dazu zu gewinnen, was uns wahnsinnig lang sehr schwer gefallen ist, weil wir natürlich auch eine hohe Bar haben und die auch immer halten wollten und auch tun jetzt. Aber dafür braucht man halt dann entsprechend, wenn man nur 1% Leute einstellt, braucht man halt 2000 Engineers im Funnel, um dann irgendwie die 20 einzustellen für ein Quartal. Und die muss man erstmal akquirieren, die muss man alle betreuen, mit denen muss man sprechen, da muss man die Besten aus identifizieren. Und all das kostet wahnsinnig viel Zeit und in die muss man dann halt auch investieren und das Geld investieren.
Alles klar, Hanno, wir sind schon am Ende der Zeit. Vielen Dank für das Gespräch und bis zum nächsten Mal bei Finance Forward.
Vielen Dank, der Kaspar. Bis bald.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.